Schau mal, Luise, was ich Spannendes gefunden habe. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Stärke des Sexualverhaltens und Extroversion.
Okay, aber hast du das auch vorher erwartet oder ist das jetzt einfach Zufall gewesen?
Nein, nein, nein. Ach, das habe ich mir genau so gedacht im Vornherein. Habe ich mir vorher ganz genauso überlegt.
Mega spannend, Kai. Dann zeig mir doch einfach mal deine Präregistrierung. Beziehungsweise, wo steht das denn, dass du a priori schon mal eine Hypothese formuliert hast oder sowas?
Ich hatte mir das in meinem Kopf vorher so überlegt. Oder so ähnlich.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast Feature Open Science mit Kai und Luise. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Staffel 4 von Positiv korreliert. Es ist so ein bisschen die erste Folge, wo wir sozusagen ein Thema stringent immer durchbesprechen, wo es so um den Einstieg in Open Science geht mit unserem Gast, den wir heute zu Gast haben und ich freue mich ganz doll drauf. Heute, vielleicht habt ihr schon rausgefunden, geht es nämlich um Präregistrierung. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Marcel, hallo Kai.
Hallo ihr beiden, ich freue mich dabei zu sein.
Marcel, ich habe die Ehre, dich einmal ganz kurz vorzustellen. Du promovierst an der Universität des Saarlandes und dein Forschungsthema, wie man vor dem Intro vielleicht gemerkt hat, was wir uns überlegt haben, ist Sexualität und Liebe. Aber du hast auch ein großes methodisches Interesse. Experience Sampling Studien, Multilevel Modeling, beides große Themen bei uns im Podcast, kommt immer mal wieder. Mhm. Meta-Analyse interessiert dich, aber du interessierst dich eben auch sehr für Open Science. Ist das richtig und was haben wir vergessen?
Wow, super Zusammenfassung. Ich hätte es besser nicht einführen können. Genau diese Mischung aus, ich nenne es mal insgesamt, dem Interesse an engen zwischenmenschlichen Beziehungen, Sexualität auf der einen Seite, Partnerschaften auf der anderen Seite und das in Kombination mit den ganzen unterschiedlichen statistischen und methodischen Toolsets. Das ist so meine akademische Heimat.
Das klingt auf jeden Fall schon mal so ganz spannend und wir sind natürlich auch gespannt, wie du so ein bisschen in der Forschung sozusagen den Einstieg in die Open Science gefunden hast. Wir sprechen genau heute dann nämlich über die Präregistrierung. Ich habe es eben schon mal so angedacht. Vielleicht kennt der ein oder andere schon das Wort Präregistrierung. Was wir am Anfang jeder Folge machen, ist einmal so in einem Satz zusammenzufassen, worum es denn eigentlich geht, um das schon mal so vorwegzunehmen. Und zwar ist die Präregistrierung einer Studie die Verschriftlichung und Veröffentlichung eines Forschungsplans eben vor der Durchführung einer wissenschaftlichen Studie. Also mal so grob zusammengefasst, nicht das, was Kai und ich gerade im Sketch angesprochen haben. Und damit würde ich sagen, lernen wir dich jetzt nochmal ein bisschen kennen. Und zwar mit ein paar kurzen Fragen, die du jetzt kurz und knackig beantwortest. Bist du bereit, Marcel?
Gerne doch, so bereit, wie man sein kann.
It's Game Time. Super. Okay, dann starten wir. Marcel, Methodenteil oder Ergebnisteil?
Methodenteil.
Einleitung oder Diskussion?
Lieber Diskussion.
Poster oder Vortrag?
Oh, unbedingt Vortrag.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sexualitäten und Extraversion?
Ja, den gibt es. Der ist aber relativ klein. Es gibt eine Meta-Analyse. Punkt 2 zwischen... Sagen wir mal etwa Punkt 2 zwischen Extraversion und sexueller Motivation.
Aber spannend. Konfirmatorische oder explorative Hypothesen?
Konfirmatorische gerne. Dann, wenn man bereit ist.
Nutzt du R oder SPSS?
R. Kind des Wandels, in SPSS groß geworden, jetzt immer R.
Und damit zur letzten Frage. Präregistrieren, ja oder nein?
Ja, mit ganz großem Ausrufezeichen.
Das heißt, du würdest sagen, immer präregistrieren oder kommt es drauf an?
Da kann man gerne das übliche psychologische, es kommt drauf an, walten lassen. Ich würde sagen, immer dann, wenn man sich bereit fühlt, das heißt, man hat eine gute Idee, wo es hingehen soll, man sagt, jetzt will ich in die Konfrontation mit den Daten gehen, bin bereit für meine konfirmatorischen Analysen, dann sollte es wirklich losgehen mit einer Präregistrierung. Für alle anderen Fälle, glaube ich, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Philosophien. Wenn ich sage, ich führe immer eine Präregistrierung durch, egal ob explorativ und konfirmatorisch und mache in der klar, was tatsächlich das sein wird, was ich tue, dann ist das wunderbar. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, immer dann, wenn ich nicht präregistriere, wird es sein, dass ich mir das Ganze nur anschaue zur Exploration und immer wenn ich präregistriere, dann ist es tatsächlich konfirmatorisch.
Prima, mega spannend. Wir sind quasi schon fast im Thema drin. Bevor wir jetzt richtig durchstarten, noch einen letzten Satz, den du gern vervollständigen kannst. Ich benutze Präregistrierung, weil...
Ich glaube, dass sie zu einer besseren wissenschaftlichen Welt beitragen. So ungefähr?
Sehr schön, ja. Und da würde ich super gern jetzt anknüpfen. Also
gerne doch.
Wir wissen ungefähr jetzt, was Präregistrierung ist. Und du hast doch schon unterschieden zwischen explorativ und konfirmatorisch. Und wir sagen, okay, in der Präregistrierung, wir sagen quasi vorher, was wir irgendwie vorhaben, was wir machen wollen. Meine erste Frage wäre quasi, ja, warum? Also warum sollten wir überhaupt präregistrieren in der Forschung? Warum ist das irgendwie hilfreich, das zu machen? Und dann, und da würde ich dann jetzt auch gerne anknüpfen, du hast schon quasi angedeutet, okay, es hilft irgendwie zu einer besseren Methodik, vielleicht zu einer besseren Forschung allgemein. Warum denkst du, ist das der Fall? Warum sollten wir präregistrieren?
Ich glaube, wir sollten präregistrieren, weil es erstmal eine fast unbegrenzte Menge an Möglichkeiten gibt, bestimmte Dinge zu analysieren, bestimmte Forschungsfragen zu adressieren. Und jeder, der schon mal irgendwie zumindest Forschung selbst mitgedacht hat, viele vielleicht aber auch schon selbst Forschung durchgeführt haben, die kennen genau diese ganzen Freiheitsgrade, die es da so gibt. Welche Forschungsfrage schaue ich mir überhaupt an? Warum sollte ich bestimmte Operationalisierung wählen und nicht die anderen? Welche Items setze ich genau ein? Welche Personen schließe ich aus? Und das Interessante ist, dass je nachdem, wie ich diese ganz subjektiven Fragen beantworte, unterschiedliche Ergebnisse rauskommen können. Das kennen auch alle, die sich damit schon mal beschäftigt haben. Und um diese möglichst große Menge an subjektiven Entscheidungen möglichst objektivierbar zu machen, dabei helfen Präregistrierungen extrem.
Würdest du sagen, der Hauptsinn der Präregistrierung ist quasi, dass ich mich vorher einfach schon festlege und mich dazu zwinge und committe dazu, das zu machen, was ich auch wirklich denke?
Ja, ich würde sagen, dass das eine der zumindest zwei Hauptfunktionen der Präregistrierung ist. Ich nenne das gern die externe oder externe Funktion. Andere wissen genau, was ich tun wollte. Ich zeige das transparent nach außen. Und wenn später jemand meine Forschung liest, weiß er oder sie ganz genau, mit dem Startpunkt gehen die Personen rein, das ist durchgeführt worden und der Schluss ist entsprechend statistisch valide an der Stelle schon mal, was die Voraussetzung angeht. Eine zweite, aber für mich nicht weniger wichtige Funktion ist eine interne. Nämlich mit einer Präregistrierung habe ich einen super guten Plan an der Hand, wie ich, sobald die Daten denn mal da sind oder ich in die Daten reinschaue, direkt loslegen kann. Und auch das kennt jeder, wenn man munter ohne Ziel erstmal anfängt zu explorieren, sich dann überlegen muss oder überlegen soll, welche Analysen man durchführt, gar nicht mehr so genau weiß, wie man Personen ausschließt, dann ist der Weg ungleich länger. Und das ist für mich so die zweite große eher interne Funktion.
Wir haben uns jetzt ja schon so ein bisschen damit beschäftigt, wie man eigentlich die so aufsetzt, oder man konnte es schon so ein bisschen raushören, dass du einfach beschrieben hast, okay, ich überlege mir, was ich will und muss natürlich die ganzen Schritte durchgehen. Du hast über Items gesprochen, über Berechnungen etc. Und das alles aufzuschreiben kostet natürlich Zeit. Und wir gehen jetzt mal so ein paar Mythen durch, die man vielleicht über Präregistrierung wahrscheinlich schon im Studium hört. Und der erste ist, kostet eine Präregistrierung denn nicht ultra viel Zeit?
Ich glaube, da ist die transparente Antwort auf jeden Fall ein Ja, aber ein kleines Aber möchte ich nachschieben. Ja, erstmal ist die Präregistrierung ein zusätzliches Schriftstück und ein zusätzliches Schriftstück anzufertigen ist etwas, was erst einmal Zeit kostet. Das Ausmaß, in dem das allerdings Zusatzaufwand bedeutet, zumindest kurzfristig, kann stark variieren. Ich stelle mir immer vor, jemand kennt ganz genau sein Forschungsfeld, ist seit vielen Jahren aktiv, hat aber noch nie präregistriert und muss sich mit ganz vielen Hürden auseinandersetzen, was das angeht. Dann ist natürlich die Präregistrierung oder das Aufsetzen der Präregistrierung ein deutlicher zeitlicher Mehraufwand. Für jemanden, der vielleicht ganz neu in ein Feld reinkommt, sich erstmal damit auseinandersetzt, ja, wie sieht's denn aus? Stehen diese Schritte sowieso an? Ich schreibe sie nur zusätzlich noch auf. Und auch im Laufe eines Prozesses, das heißt, man führt vielleicht mehrere Studien durch, wird man merken, dass man zurückgreifen kann auf das, was man vorher schon gemacht hat. Das heißt, wenn ich das Ganze zum ersten Mal durchführe, kostet eine Präregistrierung vielleicht erstmal relativ viel Zeit. Wenn ich das Ganze zum zweiten, dritten, vierten Mal durchführe, merke ich, dass das Ganze für mich subjektiv immer besser wird und ich weniger Zeit brauche. Und das erstmal ist nur die Perspektive aus den kurzfristigen Folgen. Die sind sehr, sehr sichtbar und deswegen glaube ich auch sehr aversiv. Die eher unsichtbaren Zeitgewinne, das sind welche, über die seltener gesprochen wird. Nämlich so etwas wie, kann ich eben gleich loslegen, wenn die Daten da sind? Was ist, wenn mich später jemand fragt? warum ich etwas getan habe. Ich kann denen direkt das Präregistrierungstemplate oder das Präregistrierungsdokument zur Verfügung stellen. Und da sprechen wir noch gar nicht über die ganz große Perspektive, nämlich ob Arbeiten, die präregistriert wurden, mehr gelesen werden, dass ihnen mehr geglaubt wird, dass sie vielleicht auch leichter publiziert werden.
Vielleicht auch so aus Studierendensicht kann man, oder war es bei mir auch so, dass es eine super Möglichkeit ist, auch eine sehr gute Feedback-Schleife einzuführen. Das hast du ja auch schon so gesagt, dass man einfach das dann Leuten schickt, wenn sie fragen. Und ich glaube, da kann man eben ganz gut ansetzen, zu sagen, okay, man kann da auch eben Zeit sparen.
Auf jeden Fall. Ich finde es eine super Möglichkeit. Wir haben es in unseren Abschlussarbeitenprozessen zum Beispiel auch in wissenschaftlichen Kooperationen ganz fest verankert, dass man sagt, in dem Moment, in dem du eine Idee hast von dem Forschungsthema, nimm dir doch gerne direkt das Template, die Vorlage und füg alles das, was du jetzt schon weißt, da rein. Gestalte sie so informativ wie möglich und gleichzeitig kannst du zum Beispiel auch die Kommentarfunktion nutzen und schreiben, an der Stelle weiß ich noch nicht weiter. Meistens sind die gleichen Fragen, die in der Präregistrierung stehen, auch die, die später aufgetreten wären ohne Präregistrierung. Und das direkt in den Prozess mit aufzunehmen, ist ganz oft ein großer Gewinn.
Das klingt alles sehr nobel und ist auch sehr schön, dass wir irgendwie versuchen, damit die Forschung zu verbessern. Aber Marcel, eine Sache, die ich ganz häufig höre, ist, okay, ich habe jetzt etwas präregistriert und dann ist das öffentlich und jeder kann das lesen und ich bin dann aber in der Datenanalyse und auf einmal klappt das alles gar nicht so, wie ich mir das vorher gedacht habe. Vielleicht ist es gar nicht so einfach, das alles vorherzusehen. Und ich finde auf einmal ganz andere spannende Sachen in meinen Daten und denke so, das hätte ich jetzt richtig gut publizieren können. Und wir sind ja auch in einer Welt, wo wir versuchen, Sachen zu publizieren. Der zweite Mythos, über den wir gerne mit dir sprechen würden, ist, mache ich mich dann nicht mit meiner Präregistrierung sehr angreifbar, indem ich so transparent bin?
Ja, das ist eine super Frage, die ebenso stark diskutiert wird. Da sind wir auch so im Bereich von strategischen Abwägungen. Was kann ich eigentlich nach außen tragen? In dem Moment, in dem ich eine Präregistrierung veröffentliche, sehen andere denn nicht, was ich tun will, können sich das klauen? Oder habe ich nicht noch andere Ideen, die ich dann plötzlich nicht mehr adressieren kann? Und du hast es schon angesprochen, Kai, ich würde ganz vieles davon im Bereich von Mythen oder zumindest ausräumbaren Hypothesen verorten. Nämlich, wenn ich die Präregistrierung erstmal anfertige, heißt das noch nicht, und das ist eine tolle Botschaft, dass die zwangsläufig auch direkt eingesehen werden kann. In vielen Portalen, zum Beispiel im Open Science Framework, gibt es die Möglichkeit, die mit einem direkten Zeitstempel zu versehen. Da haben wir wieder das Transparente nach außen tragen. Wann habe ich meine entsprechende Präregistrierung angefertigt und hinterlegt? Mhm. Gleichzeitig allerdings ein Embargo anzufertigen. Zu sagen, dass bis zu 4 Jahre lang nach Veröffentlichung der Präregistrierung die niemand sehen kann und erst dann, wenn ich sie veröffentlichen will, die Idee nach außen getragen wird. Zeitstempel ja und Nachvollziehbarkeit, aber gleichzeitig keine Möglichkeit, an die Idee selbst zu kommen. Und was die ganze Möglichkeit der Exploration angeht, da sollte man die Präregistrierung auf keinen Fall als Einschränkung erleben. Es gab mal eine Überschrift eines Artikels, da hieß Pre-Registration, it's a plan, not a prison. Und genauso würde ich es auch sehen. Die Präregistrierung gibt einem klaren Plan für die konfirmatorischen Hypothesen an die Hand, die ich zum Zeitpunkt der Erstellung hatte. Es gibt gute Gründe, davon abzuweichen, weil ich beispielsweise merke, dass die Methode, die ich einsetzen wollte, vielleicht doch nicht die beste ist, dass es im Rahmen einer Datenexploration sich zeigt, dass bestimmte Personen doch ausgeschlossen werden sollten, weil sie sonst die Validität der Schlussfolgerungen in Frage setzen, ich das aber vorab noch nicht gar nicht sehen konnte. Und all diese Gründe sind gute Gründe, man sollte nur begründen, warum man von der Präregistrierung abgewichen ist, und in der Regel hat man genau das an der Hand. Datenexploration ist jederzeit möglich und wertvoll, auch ohne oder auch mit Präregistrierung.
Das klingt sehr spannend. Aus deiner persönlichen Erfahrung würdest du sagen, Reviewer sehen das auch so?
Aus meiner Erfahrung auf jeden Fall, und ich glaube sogar den Teil mit dem Verzeihen, dass man abweicht oder dass Dinge nicht perfekt sind. Den allermeisten Reviewern ist das sehr bewusst, und auch wenn man sich anschaut, was gefragt wird um solche Open Science Badges, sagt man, also Verdienstorden, wenn man so will, beispielsweise, dass Arbeiten präregistriert sind, dass man sich dafür qualifiziert, dann sind diese Möglichkeiten des Erklärens da explizit mitgedacht. Also bitte sagen Sie, ob Sie abgewichen sind. Und falls ja, bitte warum? Und das gilt vom gesamten Begutachtungs- bis zum Publikationsprozess. Da habe ich und haben wir bisher in eingeschränktem Maße, aber was wir haben, sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Du hast jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen und hast gesagt, ja, manchmal, wenn man sich so angreifbar fühlt, dann hat man das Gefühl, die Ideen könnten einem ja geklaut werden. Jetzt hast du es eigentlich schon selbst beantwortet. Aber der Mythos besteht, kann man da sozusagen das Gefühl haben, meine Ideen könnten geklaut werden?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Gefühl kann auf ganz unterschiedliche Weise zustande kommen. Also auch bei einem Konferenzvortrag könnte man sich natürlich denken, jetzt ist das noch Work in Progress und könnten die anderen das Ganze klauen. Ich glaube, dass das schon dort im seltensten Fall am Schluss das ist, was passieren wird. Und hier bei der Präregistrierung, genau darauf wollte ich anspielen, hat man nochmal einen doppelten sicheren Boden eingezogen, nämlich das Ganze wird erstmal nicht öffentlich gemacht, sondern kann komplett intern bleiben. Es wird lediglich mit einem Zeitstempel versehen. Und dementsprechend ist die Gefahr auf jeden Fall eine valide, über die man sprechen sollte, aber sehr schnell auszuräumen.
Da vielleicht auch für die Hörenden, die noch nie mit Präregistrierung in Verbindung gekommen sind, du hast eben schon von so einem Template gesprochen. Meistens hat man eben so eine Vorlage, wo dann genau drin steht, wie das aufgeschlüsselt werden kann. Also sozusagen, es gibt Überschriften, Unterüberschriften. Und das füllt man dann aus. Und dann hat man eben schon sozusagen einen Vordruck, sage ich mal. Und den lernt man dann eben auf irgendeinem Portal hoch, das sich eben mit Open Science beschäftigt und genau diese Dinge eben auch impliziert. Also es ist natürlich auch dann ein großes Geschenk sozusagen, dass wir dann auf so viele moderne Techniken zurückgreifen können, die das natürlich möglich machen, Dinge zu veröffentlichen, ohne sie zu veröffentlichen, sage ich mal. Genau, das nochmal als Einschub.
Das ist ein super Hinweis und man sieht, dass es da an einigen Stellen viel einfacher wird, weil man auf Dinge, die schon existieren, zurückgreifen kann. Natürlich gibt es gleichzeitig dadurch auch wieder weitere Wahlfreiheiten. Welches Template, welche Vorlage nehme ich jetzt genau? Oh, da steht die eine Subfrage noch mehr drin in diesem Template als dort. Soll ich die auch noch beantworten? Ich glaube, überall, was das angeht, sollte man sich so ein bisschen frei machen von der einen perfekten Version, sondern das nehmen, wo man denkt, da sind die wesentlichen Punkte, die ich gerne drin hätte, gut adressiert, damit fühle ich mich wohl. Und dann ist eine Präregistrierung immer besser als keine Präregistrierung.
Das ist großartig, aber ich sehe, wenn ich selbst Präregistrierung mir von anderen Studien durchlese, es gibt große Unterschiede. Und manche präregistrieren bis ins letzte Detail. Andere sagen, ja, das ist meine Präregistrierung, aber ich habe vor, einfach mal so zu schauen, was rauskommt und ich will mich eigentlich noch auf gar nichts festlegen. Es gibt irgendwie große Unterschiede. Jetzt auch wieder deiner Erfahrung nach oder so, wie du über Präregistrierung nachdenkst, was würdest du sagen, was macht denn jetzt letztendlich eine gute Präregistrierung aus? Und vielleicht als zweite Frage direkt angeschoben, was sind denn Herausforderungen, die man erlebt, wenn man selbst eine Präregistrierung schreibt?
Ja, super Frage. Ich finde, eine Präregistrierung ist dann besonders gut, wenn sie möglichst spezifisch ist. Man kann sich das immer so vorstellen, es gibt diesen subjektiven Entscheidungsbaum unzähliger Möglichkeiten, wie ich Dinge durchführen und auswerten kann. Und ich stelle mir immer eine Präregistrierung dann als besonders gut vor, wenn ich möglichst viele dieser in Klammer realistischen Arme des Entscheidungsbaums abschlagen kann. Also wenn ich weiß, an der Stelle könnte es die und die Analysen geben, ich sage, ich mache es so rum. Man könnte das ein- oder zweiseitig testen, ich werde es so machen. Und in dem Moment spezifiziert man das immer stärker und je besser das gelingt, desto genauer ist das. Manchmal denkt man sich, naja, aber einige Teile dieses Entscheidungsbaums, die sind doch von den Daten abhängig. Was genau soll ich tun? Das eine ist, später, wenn es gar nicht möglich ist, die vorauszusehen, wirklich später zu qualifizieren, also zu sagen, wir wussten es vorher nicht, aber wir haben an der Stelle so und so weitergemacht. Vielleicht kann man das Ganze auch noch kombinieren mit einer Art Sensitivitätsanalyse. Wenn ich das Ganze so durchführe, kommt das Ergebnis raus. Wenn ich es so durchführe, was auch plausibel ist, kommt das Ergebnis raus. An manchen Stellen ist man aber in der Präregistrierung, wenn man sie anfertigt, auch schon in der Lage, einige dieser Entscheidungsmöglichkeiten oder Teile des Entscheidungsbaums vorauszusehen. Wenn jetzt an der Stelle bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann eher robuste Verfahren und wenn sie gegeben sind, dann doch eher die Standardverfahren. Und genau solche Dinge gibt die Präregistrierung auch her. Einfach verschriftlichen, wenn Folgendes, mache ich das und wenn Y, mache ich das. Also möglichst spezifisch sein ist das eine, damit fast einhergehend möglichst handlungsleitend. Also was mache ich, wenn die Daten da sind? Je genauer ich das absehen kann, desto besser ist das, Stichwort interne Funktion, auch für mich. Und eine sehr gute Präregistrierung zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie eine möglichst klare Trennlinie zieht zwischen konfirmatorischen und explorativen Analysen. Das heißt, wo bin ich schon jetzt in der Lage zu sagen, das will ich wirklich einem echten statistischen Hypothesentest unterziehen und wo will ich einfach mal schauen. Und wenn diese Punkte spezifisch, handlungsleitend und klare Trennlinie vollzogen sind, dann würde ich sagen, hat man eine möglichst gute Präregistrierung in der Hand.
Das ist super und ich stelle mir das richtig gut vor. Bei vielen Studien klappt das häufig, aber ganz am Anfang habe ich ja auch vorgestellt, dass du auch viel mit Experience Sampling Studien machst, Multilevel Modeling. Und insgesamt habe ich das Gefühl, es gibt insgesamt ein Movement in der Psychologie und darüber hinaus, sehr komplexe Studien durchzuführen. Vielleicht Studien im Feld, vielleicht längsschnittliche Studien über viele Jahre mit vielen Variablen. Und man erhebt einfach ultra viel, weil man einfach die Möglichkeit hat zu einer großen Datenerhebung. Häufig sind dann aber auch die statistischen Analysen sehr komplex oder man hat mehrere Projekte. Was macht oder was wäre eine Möglichkeit, trotzdem zu präregistrieren, wenn meine statistische Analyse jetzt über einen T-Test hinausgeht oder eine klassische ANOVA oder ich vielleicht noch gar nicht wirklich weiß, was ich machen soll? Wie, wenn die Komplexität der Studie ansteigt, was würdest du dann empfehlen? Sollte man dann trotzdem präregistrieren?
Ja, ich würde sagen, es lohnt sich trotzdem an ganz vielen Stellen zu präregistrieren und hier sollte man oft nicht das Ganze als Alles-oder-Nichts-Prinzip sehen. Also nicht, wenn ich jede Frage dieses Entscheidungsbaums nicht vorhersehen kann, dann zu sagen, dann geht eine Präregistrierung wahrscheinlich gar nicht, sondern vielleicht in einem mehrjährigen Prozess habe ich schon mal Zugriff auf einen Teil der Datenerhebung, die ich jetzt schon weiß, werde ich nicht in meine konfirmatorischen Analysen mit einbeziehen, beispielsweise das erste Jahr. Das kann ich nutzen zur Exploration, um dann zu informieren, wie ich für die weiteren Jahre das Ganze präregistriert konfirmatorisch testen möchte. Das ist so eine Möglichkeit. Und wenn ich an einem Punkt bin und sage, folgende Dinge kann ich schon vorhersehen, andere aber nicht, dann ist eine Präregistrierung für mich auch dann gut, wenn sie ein wenig im Spezifikationsgrad runtergeht, dafür aber super transparent ist, was ich jetzt schon weiß. Folgende Dinge kann ich vorhersehen, folgende Dinge noch nicht.
Jetzt haben wir schon viel über so Datenerhebungen im Allgemeinen besprochen. Für viele Studierende, die vielleicht auch den Podcast hören, ist natürlich so, dass die jetzt noch nicht ihre eigene Datenerhebung haben. Warum ist denn das Thema Präregistrierung für dich, Marcel, auch relevant für Studierende? Und wie erreicht das jetzt bitte uns Studis?
Ja, ich würde sogar sagen, für Studierende ganz besonders wichtig und relevant, weil sie ganz oft damit die Möglichkeit haben, mit einem ganz klaren Plan an der Hand in die Auswertung zu starten. Diese interne Funktion, die unfassbar wertvoll ist und vielleicht auch den Groll über das zusätzliche Schriftstück, das man dann anfertigen soll oder muss, schnell vergessen macht. Auch das übergeordnete Ziel, möglichst offene und transparente Forschung zu betreiben, ist, glaube ich, was, womit ganz viele Studierende einfach reingehen und dieses Ziel für sich selbst haben. Ganz viele Leute sind auch überrascht, wenn sie noch nie etwas von unserem Standardvorgehen oder zumindest früheren Standardvorgehen unpräregistriert zu arbeiten erfahren. Wie, da hat man vorher nicht aufgeschrieben, was die hauptabhängigen Variablen sind und was man erwartet hat. Wie geht denn das? Und diesen Enthusiasmus umzuwandeln in ein, hey, und ihr genau könnt das jetzt machen, Wissenschaft so betreiben, wie ihr es eigentlich wollt, das ist eine ganz tolle Sache. Und ja, ich sage immer an der Stelle auch gern, in welchen anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die es vielleicht seit Jahrhunderten gibt, gibt es denn die Möglichkeit, eine echte Chance zu haben, zu einer gewissen Revolution einer akademischen Disziplin beizutragen? Und da brauchen wir jede Jungwissenschaftlerin, jeden Jungwissenschaftler, der sagt, ich würde gern dazu beitragen. Und da kann die Präregistrierung als ein Teil vielleicht von dem Open Science Toolkit ihren Beitrag leisten.
Absolut. Und was wir Studierenden natürlich auch oft machen, ist eine Präregistrierung schreiben zu vielleicht einer Datenerhebung, die entweder schon läuft oder auch schon abgeschlossen ist. Und das vielleicht auch nochmal ein Punkt, der mir dann so aufgefallen ist. Man muss nicht sozusagen direkt vor der Datenerhebung alles schon aufgeschrieben haben. Man kann auch sozusagen da erst einsteigen mit einer Präregistrierung. Ich glaube, das ist vielleicht auch für alle Studierenden nochmal hilfreich zu wissen. Wir müssen uns jetzt kein Projekt suchen, wo wir wissen, dass bald erhoben wird.
Genau, auf jeden Fall. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob man es noch Präregistrierung oder Registrierung nennt. Aber unabhängig von der Terminologie einfach ein super, super relevanter Bereich. Auch hier geht es vielleicht oft so, erstmal einen Teil explorieren und für den anderen Teil, den ich noch nicht kenne, von den Daten aufschreiben, was ich erwarte. Und dann ist das nicht mehr und nicht weniger wertvoll, wie bei einer Präregistrierung, bei der die Datenerhebung noch ansteht.
Vielleicht auch noch zum Abschluss von meiner Seite. Man hört ja häufig irgendwie so Präregistrierung ja oder nein, als wäre das eine Wahl. Und das ist vielleicht auch noch so, aber ich habe das Gefühl, mit Leuten wie Luise und mir und vielleicht vielen anderen, die zuhören, die vielleicht Interesse haben, später in die Forschung zu gehen, ehrlich gesagt glaube ich gar nicht mehr, dass das so eine große Wahl darstellt, sondern es wird einfach ein Teil unserer Realität. Und viele von uns, wenn wir Forschung betreiben wollen, in den nächsten 5, 10 oder vielleicht sogar in den nächsten 40 bis 50 Jahren, Präregistrierung wird einfach da sein und es ist einfach ein Teil, der jetzt zum Forschung machen dazugehört.
Absolut. Wir sind jetzt schon so fast am Ende der Folge angelangt. Marcel, was wir am Ende machen, ist, dass wir uns nochmal so überlegen, welchen Ratschlag wir alle, aber natürlich insbesondere heute auch du, so aus der Folge mitnimmst für die Leute, die gerade zuhören. Das heißt bei uns der Tipp-Top-Tipp-Tipp. Was wäre denn so dein Ratschlag, Marcel, für alle Zuhörenden bezüglich Präregistrierung?
Tipp-Top-Top-Tipp. Mein Top-Tipp ist, die Sorgen ein bisschen hinten anstellen für den Moment und es einfach mal probieren. Für Studierende ist das in Teilen vielleicht sogar noch ein Stückchen leichter, weil man so etwas tun kann wie eine interne Präregistrierung. Das heißt, erstmal zu präregistrieren bei Betreuenden, sodass es gar nicht erst ganz nach außen geht und sich dann entspannen, was alles angeht. Was könnte das jemand klauen? Ist das mit Problemen verbunden? Und es einfach mal ausprobieren.
Kai, was für einen Ratschlag nimmst du raus?
Ich habe schon oft vor Daten gesessen und gemerkt, oh, jetzt bin ich gerade an so einem Entscheidungsbaum und ich kann in beide Richtungen gehen und beides ist plausibel und ich weiß gar nicht so wirklich, wo ich hingehen will. Aber ich habe trotzdem auch immer das Gefühl, ich will ja gute Forschung machen und ich bin mir bewusst von P-Hacking und so weiter. Und dann denke ich, wenn ich jetzt in die eine Richtung weitergehe und das andere aber nicht mache, fange ich dann an zu P-Hacken und so weiter. Und dann ist es manchmal super hilfreich, einfach zu sagen, okay, ich schaue jetzt einfach in meiner Präregistrierung nach. Was habe ich da denn eigentlich damals nochmal gesagt? Okay, ich habe gesagt, ich mache das. Gut, dann mache ich das jetzt einfach. Und dann schaue ich, was dann rauskommt. Insofern auch, ich will schon fast sagen, emotional fällt es mir manchmal leichter, dass ich gar nicht so viele Entscheidungen danach treffen muss, sondern mich so ein bisschen auf meine Präregistrierung verlassen kann. Wie sieht es bei dir aus, Luise?
Ich glaube, es ist gut, um einen Überblick zu bekommen. Eine Präregistrierung ist einfach für einen selbst, auch so ein bisschen anschließend an das, was du gesagt hast, ein Überblick zu, was mache ich da eigentlich? Es klingt so banal, aber ich glaube, deswegen allein lohnt es sich zu präregistrieren, um zu wissen, das ist mein großes, ganzes Projekt. Und natürlich können wir immer noch einzelne Hypothesen noch mal genauer angucken. Wenn wir die Daten schauen, wird noch mal ganz viel passieren. Aber ich habe sozusagen einen roten Faden und verliere den nicht, weil der ist ja, auch wenn er unter Verschluss ist, schon veröffentlicht. Und ich glaube, da ist es super, noch mal auf Präregistrierung zurückzugreifen.
Ja, vielen Dank, Luise, aber auch vielen Dank, Marcel. Gab es noch irgendwas, was dir jetzt ganz stark auf der Zunge liegt, was du noch unbedingt mit uns teilen wolltest? Oder hast du die Chance gehabt, alles zur Präregistrierung zu erzählen, was du geplant hattest?
Ja, vielleicht eine Sache, die noch im Hinterkopf brennt, ist auf die Frage der direkten Anbindung zwischen Replikationskrise und Präregistrierung. Kann die denn eigentlich alles wegnehmen? Ist die das Allheilmittel? Und da ist meine Botschaft, nein, auf keinen Fall. Die Präregistrierung ist ein ganz wesentlicher Beitrag, indem sie die Chance ermöglicht, und das, glaube ich, ist die ganz wesentliche, zwischen ich exploriere mal und schaue mir an, wie die Daten sind, und unlauterem P-Hacking oder Harking zu trennen. Die Präregistrierung macht diese sonst oft unsichtbare Trennlinie plötzlich sichtbar und das ist ihr Beitrag. Sie kann natürlich nicht verhindern, dass jemand trotzdem sagt, er oder sie fälscht Daten, das kann nicht der Anspruch sein, aber diese Trennlinie bewusst zu machen und so zu einer besseren Forschung beizutragen, das ist vielleicht die Aufgabe der Präregistrierung.
Ja, super, danke Marcel. Deswegen hört diese Staffel auch nicht heute nach der zweiten Folge schon auf, sondern wir werden in den nächsten Wochen deswegen über viele weitere Dinge dann noch sprechen, die eben dann auch dazu beitragen, irgendwie diese Replikationskrise so langsam zu überwinden und insgesamt zu Forschern in Open Science zu werden. Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst, Marcel. An alle anderen vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Gebt uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Empfehlt uns gerne weiter an Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Thema Open Science beschäftigen wollen oder vielleicht noch nie davon gehört haben, aber es vielleicht trotzdem auch relevant und wichtig fänden. Und bis dahin, ja, bis in 2 Wochen zur nächsten Folge zu Open Science und bleibt positiv korreliert. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Macht's gut.
Das war Positiv korreliert Feature Open Science. Lieben Dank an die Open Science AG und an unseren Gast Marcel Weber. Ansonsten wie immer Produktion und Moderation Kai Krauter und ich, Luise Hönig. Post-Production und Schnitt Helena Mehler und Luise Hönig und Musik von Schnaraffel. Bis bald.